Echo in die Zukunft von David Dambitsch.
I want to have doubts.
Ich möchte Zweifel haben. Der Unterschied zwischen dem toleranten Menschen und dem intoleranten Menschen liegt darin, dass der tolerante Mensch nichts außer Fragen hat, der intolerante Mensch nichts außer Antworten.
Ende des 20. Jahrhunderts galt Elie Wiesel als das jüdische Gewissen der USA. Er hatte mit seinem Engagement und seinen Ideen entscheidend dazu beigetragen, dass sich die amerikanische Gesellschaft mit dem Mord an den europäischen Juden auseinandersetzte. Als prominenter Sprecher der amerikanischen Juden hatte er weltweit und immer neu vor den Gefahren von Rassismus, Antisemitismus und Neonazismus gewarnt. 1986 war ihm für diese Rolle der Friedensnobelpreis als Botschafter der Menschheit für Frieden, Buße und menschliche Würde verliehen worden. Herzlich willkommen zum Tachlis-Podcast Echo in die Zukunft. Elie Wiesel war in Deutschland vor allem für seine Kritik am Besuch von US-Präsident Ronald Reagan auf einem Soldatenfriedhof in Bitburg 1985, auf dem auch zahlreiche SS-Angehörige beerdigt wurden, und seinen Kampf gegen den Kandidaten für das österreichische Bundespräsidentenamt Kurt Waldheim 1986, dem eine Mitwisserschaft von NS-Kriegsverbrechen vorgeworfen wurde, bekannt geworden. Darüber hinaus und zuallererst kannte man ihn im deutschsprachigen Raum für seine literarische Arbeit. Seine Romane und Essays handeln von der Zerbrechlichkeit des menschlichen Seins. Sein erstes Buch, 1956 in Buenos Aires erschienen, verfasste er in jiddischer Sprache. Um die Welt hat geschwiegen und die Welt hat geschwiegen. Erst 1962 folgte die deutsche Übersetzung, zusammengefasst zu den Romanen »Die Morgendämmerung« und »Der Tag« zu einer Trilogie unter dem Titel »Die Nacht zu begraben, Elisha«. Alles, was Elie Wiesel literarisch beschrieb, ging auf seine eigenen Erfahrungen zurück. 1928 in Sziget, im vorwiegend von Ungarn bewohnten, aber zu Rumänien gehörenden Teil von Siebenbürgen geboren, wuchs er in einer chassidischen Familie auf.
Ich gehöre einer Tradition an, die es Männern oder Frauen erlaubt, Gott zu befragen und zu sagen, warum machst du das, was du tust, oder wo warst du?
Die jiddischsprachige Sängerin Bente Kahan, deren Vater das KZ Großrosen überlebte, beschreibt diese untergegangene Welt.
Ja, das ist die Freundin von meinem Vater von Kindheit. Sie haben zusammen im Cheder gegangen. Und er war später, mein Vater ist geschickt nach Munkac, nach einer Yeshiva, wo auch ein Teil von unserer Familie gewohnt hätte. So Munkac und Sziget, das hat sehr viel für unsere Familie gespürt. Diese Leben, diese Traditionen. Aber mein Vater hat nur über das erzählt und ich habe das nicht erlebt, weil es war alles zerstört mit dem Krieg, ja, dieses Leben. Und er sagt nicht nur positiv, auch er denkt, dass seine Kindheit so viele studieren von 3 Jahre alt und so, ist nicht nur positiv, nicht nur romantisch, aber das war eine Kultur, das hat so da gelebt für 300 Jahre.
1940 trat Ungarn dem Drei-Mächte-Pakt mit dem nationalsozialistischen Deutschland, Italien und Japan bei und Sziget gehörte nun zu Ungarn. Als im März 1944 Ungarn durch deutsche Truppen besetzt wurde, begann die ungarische Kollaborationsregierung mit der Deportation der ungarischen Juden, die bis dahin von der Verfolgung durch die deutschen Nationalsozialisten verschont geblieben waren. Im Mai 1944 deportierten die Nazis Elie Wiesel und seine Familie in das Konzentrationslager Auschwitz, wo seine Mutter und die jüngste Schwester ermordet wurden. Gemeinsam mit seinem Vater verschleppten ihn die Nazis in das Konzentrationslager Buchenwald, wo der Vater Ende Januar 1945 an den Folgen des Lagerlebens starb. Wiesel überlebte die Todesmaschinerie der SS als Zwangsarbeiter im Buna-Werk. Am 11. April 1945 wurde er in Buchenwald befreit. Nur zwei seiner Schwestern überlebten wie er das Grauen. Nach dem Krieg studierte er an der Pariser Sorbonne und wurde zuerst Auslandskorrespondent. Ab 1948 schrieb Wiesel für die französische Zeitung L'Arch über die Staatsgründung Israels. 1949 reiste er erstmals nach Jerusalem. Nach Abschluss des Studiums wurde er 1952 Auslandsreporter für das in Tel Aviv erscheinende Abendblatt Yedot Ahronot. Zwischen 1956 und 1966 war Wiesel UNO-Berichterstatter in New York. 1963 erhielt der immer noch Staatenlose die amerikanische Staatsbürgerschaft. Er schrieb als Literaturkritiker für die bedeutende amerikanische jüdische Tageszeitung Jewish Daily Forward. Von 1972 bis 1976 hatte er eine Professur für Literatur, Philosophie und Judaismus am New Yorker City College inne und lehrte ab 1976 an der Universität Boston. 1978 ernannte der damalige amerikanische Präsident Jimmy Carter ihn zum Vorsitzenden der Präsidialen Kommission über den Holocaust. 1980 wurde er Gründungsvorsitzender des United States Holocaust Memorial Council. Dieses Gremium entwickelte ein Konzept für den Bau des United States Holocaust Memorial Museum in Washington, das 1993 eröffnet wurde. Ich traf Elie Wiesel am 19. August 1998 im Berliner Grand Hotel Esplanade. Auf Einladung der SPD war er als Ehrengast des Eurovisionentreffens nach Berlin gereist, ein Jahr bevor die Stadt im Sommer 1999 wieder zur deutschen Hauptstadt werden sollte. Elie Wiesel kam aus New York inmitten der langjährigen Debatten um ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas, das dann, knapp ein Jahr später, mit dem Entwurf des New Yorker Architekten Peter Eisenman die Zustimmung des Deutschen Bundestages finden sollte. Anlass für das Interview mit Elie Wiesel war dessen 70. Geburtstag am 30. September 1998. Doch auch die Hoffnung auf Frieden in Nahost spielte eine Rolle. Zwar war der Motor des Ganzen Israels Premierminister Yitzhak Rabin 1995 einem Attentat zum Opfer gefallen, aber US-Präsident Bill Clinton hielt an seiner Initiative fest und die zweite Intifada von palästinensischer Seite setzte erst mit der Jahrtausendwende ein. Zum 27. Januar, vor 25 Jahren, hielt Elie Wiesel dann seine unvergessene Rede zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, in der er betonte, dass Auschwitz immer ein Teil der deutschen Geschichte bleiben werde. Seinen ihm 2004 verliehenen Verdienstorden der Republik Ungarn gab Wiesel 2012 aus Protest gegen Geschichtsrevisionismus und antisemitische Tendenzen in der ungarischen Regierung von Ministerpräsident Orbán dann wieder zurück. Als Elie Wiesel 2016 in New York verstarb, nannte US-Präsident Barack Obama ihn das Gewissen der Welt. Die Shoah-Überlebende und Schriftstellerin Ruth Klüger charakterisierte ihn in ihrem Nachruf »Abschied von einer Generation« so: Zitat: Elie Wiesel machte es sich zur Lebensaufgabe, nicht nur die Erinnerung wachzuhalten, sondern vor allem eine bessere, friedlichere Zukunft mit aufzubauen. Er war ein ewiger, gottgläubiger Optimist, im Gegensatz zu dem atheistischen und depressiven Pessimisten Imre Kertész. Zitat Ende. Professor Elie Wiesel, in Ihrer vor 3 Jahren erschienenen Autobiografie »Alle Flüsse fließen ins Meer« haben Sie als einen Grundsatz von Mitmenschlichkeit formuliert, niemals zu schweigen, wann immer und wo immer ein Mensch zu leiden hat oder gedemütigt wird.
Nun leben wir in einer Welt, in der uns die Nachrichten von menschlichem Leiden geradezu umspülen. In Europa kommen sie im Moment aus dem Kosovo, auf dem afrikanischen Kontinent überschlagen sich die Ereignisse geradezu. In China sind mittlerweile Millionen Menschen von einer Flutkatastrophe betroffen und müssen dennoch weiterhin als Helden im Sinne des Regimes in China strahlen. Was bedeutet es da für Sie, angesichts dieser Nachrichtenflut nicht zu schweigen?
Well, precisely, is at least not to be silent. I don't think that I can change.
Genau, zumindest nicht zu schweigen. Ich glaube nicht, dass ich viel in der Welt verändern kann. Ich habe nicht die Macht dazu. Ich habe diese Macht generell nicht. Ich bin ein Lehrer und ein Schriftsteller, und das ist alles. Einfluss habe ich nur auf meine Leser, gelegentlich auf meine Studenten. Politiker, also diejenigen, die Macht haben, können Dinge ändern. Wir können vielleicht gelegentlich, wenn wir Glück haben, Politiker beeinflussen, aber das ist selten. Es geschieht nicht oft, dass uns dies gelingt. Also protestieren wir nach wie vor. Alles, was wir tun können, was uns übrig bleibt, ist zu protestieren, unsere Stimme zu erheben und darauf hinzuweisen, schauen Sie, wenn Menschen sterben und wir nichts dagegen unternehmen, werden wir zu Komplizen.
Mittlerweile haben die Prozesse von Nürnberg mit dem Internationalen Gerichtshof von Den Haag erstmals eine institutionalisierte Nachfolge gefunden. In Nürnberg wurde erstmals in der Geschichte versucht, Schuld nicht pauschal im Sinne einer Siegerjustiz nach dem Zweiten Weltkrieg den Deutschen anzulasten, sondern Verbrechen, insbesondere gegen die Menschlichkeit, wurden persönlich nachgewiesen. Welche Chancen geben Sie dem Internationalen Gerichtshof für eine erfolgreiche Arbeit?
Strangely enough, I had something to do with that.
Seltsamerweise hatte ich gerade etwas damit zu tun. Ich bin soeben aus Sarajevo im ehemaligen Jugoslawien zurückgekehrt und habe viele mir bekannte Leute getroffen. Ich bin auch mit Präsident Bush, der damals noch Präsident war, zusammengetroffen. Dann traf ich den ehemaligen US-Außenminister Lawrence Eagleburger. Ich erinnere mich, wir sind zum State Department gegangen, saßen in seinem Büro und wir versuchten, einen Weg zu finden. Was können wir unternehmen, um die Gewalt, das Blutvergießen, das Töten im ehemaligen Jugoslawien zu beenden? Und irgendwann sagte ich zu Herrn Eagleburger, wissen Sie, vielleicht gibt es noch etwas, das den Mördern Angst machen könnte. Und das ist, sie wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit anzuklagen. Ich war naiv. Die sind nicht ängstlich. Die haben vor nichts Angst. Aber ich dachte, vielleicht könnte dies jene Leute abhalten, denn das sind besondere Verbrechen, einzigartige Verbrechen. Jemand, der wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt wird, kann sich nicht auf eine Verjährungsfrist berufen. Und es gibt keine Landesgrenzen, hinter denen er Schutz finden kann. Wo immer er ist, er muss der Justiz übergeben werden. Wo immer er ist und wann immer er entdeckt wird. Also saßen wir zusammen, Eagleburger und ich, und haben eine Liste aufgestellt. Auf diese Weise entstand die erste Liste von Kriminellen, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben sollen. Nun, der Internationale Gerichtshof ist da und ich denke, es ist gut, auch wenn er nicht sehr viel getan hat. Ich bin nicht einmal sicher, dass er so viel machen wird, aber allein die Tatsache, dass er existiert, ist schon ein gutes Zeichen. Da jetzt alle die Verbrechen gegen die Menschheit verüben oder planen, zum Beispiel die bedenkenlose Ermordung von Kindern, Eltern und Zivilisten zu Hunderten und Tausenden, noch Angst haben könnten, ein kleines bisschen vielleicht, dass sie gefangen, inhaftiert, angeklagt, verurteilt und bestraft werden könnten.
Welche Möglichkeiten sehen Sie denn, den israelisch-palästinensischen Friedensprozess noch verstärkt international zu sichern und zu verhandeln?
I am more optimistic there. I'm optimistic because I don't believe that the Oslo process.
Ich bin optimistisch, denn ich glaube nicht, dass das Osloer Vertragswerk außer Kraft gesetzt oder zurückgedreht werden kann. Der Prozess wird weitergehen. Es gibt Hindernisse auf allen Seiten. Extremisten gibt es auch, zu viele, aber nichtsdestotrotz. Dieses Jahr war ich zweimal in Israel. Ich habe nie in Israel gelebt, aber ich besuche Israel und kenne Leute dort. Und selbstverständlich setze ich mich für sein Wohl, seine Sicherheit und seine Zukunft ein. Und es wird weitergehen. Es gibt keinen Zweifel, dass es eine Vereinbarung zwischen den Palästinensern und Israel geben wird. Ich glaube, dies ist eine Frage von Wochen. Noch in diesem Jahr, 1998. Wir stehen kurz davor, denke ich. Bis Ende des Jahres wird etwas geschehen. Ich höre mich an wie ein Prophet, aber meine Einschätzung basiert hauptsächlich auf Analysen von Politikwissenschaftlern, die ich in Israel getroffen habe. Ich glaube es, ja. Ich habe mich so oft geirrt.
Professor Wiesel, Sie sind in einer orthodoxen Welt im Städtel Sziget aufgewachsen in Siebenbürgen, bevor Sie als 15-Jähriger zusammen mit Ihrer Familie nach Auschwitz deportiert worden sind. Wie hat denn die historische Erfahrung der Shoah auf die religiösen Lehren Ihrer Kindheit gewirkt? Hat sich die Orthodoxie heute eigentlich verändert im Gegensatz zu früher?
Well, I have written quite a lot about that. I said that my problem really was not.
Nun, ich habe ziemlich viel darüber geschrieben. Es geschah nicht sofort. Als ich von Buchenwald nach Frankreich kam, sind wir in ein Kinderheim gebracht worden. Wir waren 400 Jugendliche. Ich war damals 16 Jahre. Und dann sagte der Heimleiter, dass die religiösen Kinder zusammenbleiben sollten und die nicht-religiösen ebenfalls. Natürlich war ich mit denen zusammen, die religiös waren. Und wir, die 100 Jugendlichen, die religiös waren, sind zusammengeblieben. Einer von ihnen wurde später der führende Rabbi Israels, Israel Lau. Und sein Bruder Naftali war Generalkonsul in New York und danach Pressesprecher von Moshe Dayan. Das waren Leute, die in diesem Kinderheim gelebt hatten. Und ich wurde wirklich sehr religiös. 1945 an diesem Ort, zusammen mit meinen Freunden und Gleichaltrigen. Und ich wurde wirklich sehr religiös. Genauso wie vorher als Kind. Unsere Vorstellung war es, die Dunkelheit zu beenden und zu sagen, lasst uns weitermachen. Ich glaube, es war Ludwig Levinson, der eine wunderbare Geschichte erzählte. Er sprach vom Mittelalter, als es Pogrome gab. In einem Lehr- und Studierhaus, irgendwo in einem Dorf, war ein Rabbi mit seinen Schülern, seinen Jüngern, seinen Freunden. Und sie studierten den Talmud, talmudische Texte. Und plötzlich kam jemand angerannt und sagte, Pogrome, Sie kommen! Und der Rabbi sagte, Ruhe, wir studieren hier. Und daran habe ich immer gedacht. Draußen bereiten sich die Mörder auf das Töten vor und drinnen lernten sie immer noch 2000 Jahre alte talmudische Texte. Es freute mich und gleichzeitig störte es mich natürlich. Warum sind sie nicht geflüchtet? Sie hätten wegrennen können. Warum haben sie sich nicht im Keller versteckt? Warum haben sie sich nicht mit, was weiß ich, Messern und Gabeln bewaffnet? Aber das war ihre Art zu sagen, dass sie sich in die Erinnerungen, in das Lernen flüchteten, in dem Glauben, dass der Text ihre Zuflucht sei. Aber zumindest haben sie das versucht. Also nach dem Krieg tat ich das Gleiche. Ich dachte, vielleicht gibt es so viel Traurigkeit um uns herum und so viel Traurigkeit in uns und so viel Verzweiflung um uns herum und in uns, dass der einzige Weg, dies zu überwinden, die Zuflucht zu den Texten sei. Und ich kehrte zu den Texten zurück. Übrigens, ich habe nie damit aufgehört. Selbst als ich Krisen mit Gott hatte. Ich habe nie aufgehört zu studieren. Ich studiere jeden einzelnen Tag. Ich hatte Probleme mit Gott. Und ich sagte, wenn ich Probleme mit Gott habe, warum sollte Rabbi Akiba, der ein großer Meister ist, dafür verantwortlich sein? Wenn ich Streit mit Gott habe, warum sollte Moses dafür verantwortlich sein? Es ist nicht seine Schuld. Und so hatte ich immer Probleme mit Gott, aber ich studierte immer weiter. Ich studiere immer noch weiter.
Der Religionsphilosoph Hans Jonas hat in seinem Werk »Der Gottesbegriff nach Auschwitz« die Vorstellung vom abwesenden, wegschauenden Gott während des Massenmords an den jüdischen Europäern geprägt. Sie, Professor Wiesel, haben gesagt, vielleicht werde ich eines Tages die Rolle des Menschen im Dunkel verstehen, das Auschwitz darstellt. Die von Gott werde ich niemals verstehen. Wie sehr hatte denn Ihrer Meinung nach der Rassewahn der Deutschen im NS-Regime die Züge dunkelster Religion? Ich denke da an den israelischen Historiker Saul Friedländer, der diese These in seinem gerade neu erschienenen Buch vertritt.
Es ist auch Franklin Littell, er spricht darüber, was eigentlich die Paganistik ist.
Frank Littell tut dies ebenfalls. Er spricht tatsächlich von Heidentum. Er sagt, Narzissmus war eine heidnische Religion und darum war dieser so dunkel. Narzissmus war eine Religion. Er war sicherlich dunkel und wahnsinnig. Aber dieser Wahnsinn hatte seine eigene Logik, schreckliche Logik, grauenerregende Logik. Hans Jonas sprach natürlich über die Verdunkelung Gottes. Ein biblischer Ausdruck. Und dass Gott sein Gesicht zweimal umkehrt. Und selbst diese Kehrtwendung ist ein Rätsel. Es ist ein Rätsel, verdeckt in einem Mysterium. Ich habe keine Antwort. Aber was immer die Antwort sein mag, es wäre eine andere Frage. Ich habe keine Antwort. Ich weiß nur, dass man Gott Fragen stellen kann. Ich gehöre einer Tradition an, die es Männern oder Frauen erlaubt, Gott zu befragen und zu sagen, warum machst du das, was du tust, oder wo warst du?
Inwiefern trägt denn der Antisemitismus heute Züge von dem, was man in den Schriften früher Götzenverehrung nannte? Irrational ist er ja allemal.
Well, yes, the irrational is older than the rational.
Ja, das Irrationale ist älter als die Vernunft. Natürlich hat das Irrationale eine Vergangenheit, und diese ist länger und vielleicht mächtiger als die Vernunft. Es ist einfach, sich der Irrationalität zu fügen. Es ist so einfach, zu hassen. Für den, der hasst, für den Fanatiker, gibt es keine Fragen. Er weiß alles. Er kennt buchstäblich die Antwort auf jedes einzelne Problem in der Welt. Und natürlich würde er sagen, die Antwort ist, die Juden zu töten, die Juden zu foltern, die Juden zu quälen, die Juden einzusperren, die Juden zu entwaffnen, sie verschwinden zu lassen. Oder Minderheiten. Wollen Sie wissen, was mit unserer Gesellschaft nicht in Ordnung ist? Die Minderheiten. Schmeiß sie raus, schick sie weg. Aber das ist so einfach. Der Fanatiker hat wieder kein Problem. Er hat keine Zweifel. Keine Zweifel zu haben, stellen Sie sich vor, für den Fanatiker ist dies ein Paradies. Ich möchte Zweifel haben. Der Unterschied zwischen dem toleranten Menschen und dem intoleranten Menschen liegt darin, dass der tolerante Mensch nichts außer Fragen hat, der intolerante Mensch nichts außer Antworten.
Spüren Sie denn etwas davon, wenn Sie sich die Art und Weise vergegenwärtigen, wie in Deutschland mit dem Gedenken an die Shoah umgegangen wird? Ich denke dabei natürlich an das viel diskutierte Holocaust-Mahnmal hier in Berlin.
In Germany, I came late here. I didn't want to come to Germany that early. Why? Because I have students.
In Deutschland, ich bin spät hierher gekommen. Ich wollte nicht so früh nach Deutschland kommen. Warum? Weil ich Studenten habe, die deutsch sind, und sie gehören wirklich zu den Besten. Sie sind mein Stolz. Sie sind so gut, sie sind so bemerkenswert, und ich bin stolz auf sie. Generell glaube ich nicht an die Kollektivschuld, aber dann war ich um die jungen Deutschen besorgt. Ich habe starke Gefühle für sie und mit ihnen, und ich muss auf ihrer Seite sein. Ich spreche nicht von den Extremisten, weder rechts noch links, sondern ich meine die richtigen jungen Deutschen, die etwas mit ihrem Leben und ihren Erinnerungen machen wollen. Sie haben auch Erinnerungen. Deshalb kam ich hierher. Aber mir ist bewusst, dass Deutschland ein Problem hat. Viele Jahrzehnte wurde der Holocaust nicht in den Geschichtsbüchern erwähnt, aus offensichtlichen Gründen, weil es zu peinlich war. Den Eltern oder Großeltern war es peinlich, denn die Kinder hätten fragen können, wo warst du? Jetzt zum Mahnmal. Ich sage es anders. Ich kann mir Berlin ohne so etwas nicht vorstellen. Es würde absurd sein, eine absurde Vorstellung. Schließlich stellt Berlin etwas dar. Berlin war der Mittelpunkt von etwas. Es gibt so viele Städte, die Denkmäler haben, die Bibliotheken haben, die Museen haben. Nur Berlin nicht. Aber das wäre eine schreckliche Feststellung. Deshalb kann ich nicht glauben, dass Berlin ohne ein Mahnmal sein könnte oder sollte. Ist ein Mahnmal die Antwort? Allein ein Mahnmal ist nicht die Antwort. Aber ich bin der Meinung, dass man ein Ensemble kreieren soll. Damit meine ich ein Projekt, das aus einer Bibliothek, aus Archiven, Ausstellungsstücken, einem Museum, einem Zentrum für Begegnung, für das Studium, für die Forschung besteht. Es sollte ein lebendiges Projekt sein. Das Gleiche haben wir in Washington gemacht. Als ich anfing, bin ich von Präsident Carter 1978 zum Vorsitzenden der President's Commission for the Holocaust berufen worden. Er wollte ein Denkmal und ich nicht. Ich sagte, ich möchte ein lebendiges Museum. Ein lebendiges Museum für Kinder, für Eltern, für Leute, die nicht nur um ein Denkmal herumgehen und ein riesiges Denkmal besichtigen sollen, wie etwa das Washington Monument oder das Lincoln Monument. Es ist nicht leicht, solche Denkmäler gut zu finden, weil sie der amerikanischen Geschichte angehören. Aber der Holocaust ist nicht so offensichtlich. Carter gab nach und später akzeptierte er es. Und deshalb haben wir, meine ich, ein sehr wichtiges Projekt in Washington. Etwas in der gleichen Art oder ähnlich, trotzdem anders, weil man es nicht vergleichen kann, muss gefunden werden. Berlin hat eine bestimmte, ihm eigene Einstellung. Aber Berlin braucht etwas. Darüber gibt es keinen Zweifel.
Sie kennen auch die kritischen Äußerungen hier in Berlin. Es war auch der Vorschlag gemacht worden, ein Holocaust-Museum einzurichten, parallel zu dem Holocaust-Mahnmal. Das wird eigentlich abgelehnt mit der Begründung, das stünde uns Deutschen nicht an. Das sei nur in Yad Vashem beispielsweise möglich oder in Washington mit dem Holocaust-Museum. Wie sehen Sie das?
I don't know it well enough to give you really a true comment, but from what you say, I don't accept that argument.
Ich kenne die Diskussion nicht gut genug, um Ihnen einen passenden Kommentar abzugeben, aber aufgrund Ihrer Aussage akzeptiere ich dieses Argument nicht. Meiner Meinung nach sollte es auch ein Holocaust-Museum geben. Zusammen mit dem Mahnmal sollte es auch ein Museum geben. Beide zusammen, denn dann würden Leute kommen und darüber Bescheid wissen. Das Mahnmal ist der Anfang und das Ende. Ein Museum ist der Anfang. Wie ich schon vorher über Washington erzählte, wenn jemand zu den Museen nach Washington kommt und nach ein paar Stunden nach Hause geht und dann sagt, jetzt weiß ich Bescheid, dann habe ich versagt. Und dann haben wir alle versagt. Aber wenn er oder sie nach Hause geht und sagt, jetzt weiß ich nichts, dann wäre das in Ordnung. Denn das bedeutet, dass er oder sie Bücher aufschlagen wird und anfangen zu studieren und zu lernen. Das Gleiche gilt auch hier. Schließlich ist der Ausblick oder der Standpunkt, den Berlin bieten kann, so anders, so einzigartig. Berlin ist Berlin mit all seiner Geschichte und seinen eigenen Erinnerungen, den Steinen hier. Ich erinnere mich, als ich hierher kam. Ich glaube, ich bin 1985 hierher gekommen und es war zufällig der 20. Januar. Ich sagte zu den Regierungsmitarbeitern, die mich am Flughafen begrüßten, wie seltsam das Schicksal ist. Schauen Sie sich die Ironie des Schicksals an. Ich bin am 20. Januar gekommen. Wissen Sie was? Die wussten gar nicht, worüber ich sprach. Also sagte ich, es ist der 20. Januar. Die wussten es nicht. Ich sagte, die Wannsee-Konferenz vom 20. Januar. Ach ja, sagten sie. Ich sagte, ich würde gern den Wannsee sehen. Ich war bis dahin noch nie in Berlin. Sie wollten mich gar nicht dorthin bringen. Schließlich bestand ich darauf und sie brachten mich nach Wannsee. Es war nichts da, absolut nichts. Dann wurde ich beinahe wütend und sagte, da die Menschen nicht reden, vielleicht werden es die Steine tun. Also werde ich die Steine befragen. Vielleicht erinnern diese sich daran, was am 20. Januar 1942 hier geschah. Also, das ist Berlin. Berlin hat so viele Häuser, so viele Steine, die zu befragen sind.
Professor Wiesel, Sie sind mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden und werden als einer der ganz großen Schriftsteller überall auf der Welt hochgeehrt. Wenn Sie zurückschauen auf die Werke, die Sie veröffentlicht haben, welches dieser Bücher liegt Ihnen am meisten am Herzen?
Maybe the books I haven't written yet.
Und welches ist das?
Can't tell you. Then always, so is the next one.
Vielleicht die Bücher, die ich noch nicht geschrieben habe. Welche das sind, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich habe bis jetzt etwa 41 oder 42 Bücher veröffentlicht. Und ich stehe hinter jedem. Das heißt, dass ich kein Manuskript einreiche. Manchmal warte ich jahrelang und warte und kürze und kürze. Es hängt von meiner Laune ab. Die Bücher sind die Grundlage von allem. Und dann gibt es Bücher, die mich an einem Tag ansprechen, andere am nächsten Tag oder in einer Stunde. Ich lese und höre Musik und ich gehe umher. Die Bücher sprechen. Sie sprechen unaufhörlich und ich höre ihnen zu.
The books speak. They continue. They go on speaking. And I listen to them.